Zunächst fand ich einen Pergamentmacher, der mir gefiel. Ich gewann seine Hochachtung, als ich ihm zeigte, wie er die Kalklösung, in der er seine Tierhäute einweichte, verbessern konnte. Nachdem er den Schock überwunden hatte, dass eine Frau ihm etwas beibringen konnte, gedieh unsere Beziehung. Wir schlossen einen Vertrag, dass er mir jeden Monat Papier lieferte und, wenn ich en gros bestellte, einen Nachlass gewährte. An jedem Liefertag setzten wir uns bei einem Tellereintopf zusammen und besprachen, wie viel Pergament ich im folgenden Monat brauchte. Wir wurden sogar gute Freunde. Und bald mochte er meine Kochkünste fast so sehr wie die Arbeit, die er durch mich hatte. Als nächstes fand ich einen Illustrator, dessen Empfindungen den meinen entsprachen. Die Verhandlungen mit ihm waren recht einfach, weil er jung war und eine Pechsträhne gehabt hatte. Jeden Monat besorgte ich ihm mehrere Folioseiten, die er mit Miniaturen illuminieren sollte. Er arbeitete auch als Rubrikator, was bedeutete, dass ich mit einer Person weniger zu tun hatte. Dieses Arrangement war zu unser beider Vorteil. Zum ersten Mal konnte er sich mit seiner Kunst den Lebensunterhalt verdienen. Dafür war er so dankbar, dass er immer ein akzeptables Honorar verlangte, auch noch, als er sich einen Namen erworben hatte und andere Buchhersteller nach seinen Diensten verlangten. Es gab noch andere Arbeiter, überwiegend freiberufliche Schreiber, aber ich will dich nicht mit Details langweilen. Das Beste an dem Geschäft war etwas, woran ich überhaupt nicht gedacht hatte. Plötzlich kam ich an Bücher heran. Erhielt ich den Auftrag, einen Band von Vergils Aeneas oder Ciceros Traum des Scipio anzufertigen, lieh mir der Kunde die Texte, nach denen ich arbeiten sollte. Später bekam ich eher Epen, Wolframs Parzival, Hartmanns Iwein und Gottfrieds Tristan. Ich nahm sie abends mit ins Bett und las dir daraus vor. Das gehörte zu den glücklichsten Stunden unseres Lebens, weil ich nichts lieber mochte als ein Buch auf dem Schoß und deinen Kopf an meine Schulter geschmiegt. Ich versuchte, dir Lesen beizubringen, doch du hattest nicht die Geduld dazu. Außerdem gefiel es dir, wie du sagtest, ohnehin besser, wenn ich dir vorlas. Mit der Zeit verbrachte ich mehr Zeit damit, die anderen Schreiber anzuleiten, als selbst zu kopieren, so dass ich abends nun noch genügend Energie hatte, mich meiner Dante-Übersetzung zu widmen. Als wir nach Mainz kamen, war ich gezwungen gewesen, sie einzustellen, weil ich keine Schreibutensilien hatte, und als ich diese dann hatte, war zu wenig Zeit. Nun besaß ich beides, und endlich verstand ich, was Gertrud bei ihrer Bibel empfand. Ich bastelte an jedem einzelnen Wort herum, damit die Übersetzung auch wirklich mein Meisterwerk wurde, und es gab ja auch keinen Grund, mich zu beeilen. Wir beide hatten noch unser ganzes Leben vor uns. Schließlich ging deine Lehrzeit zu Ende und du bekamst deinen Gesellenbrief ausgehändigt. Normalerweise hätten sich nun deine Wanderjahre angeschlossen, in denen du von Stadt zu Stadt reistest und unter verschiedenen Meistern lerntest, doch du hattest nicht die Absicht, woanders hinzugehen. Arbeit würdest du auch in Mainz finden, wo die meisten Steinmetzen dich schon kannten und genau wussten, warum du nicht reisen wolltest. Das konnte dem Mann, der einmal der älteste Lehrling der Stadt gewesen war, niemand übel nehmen.